Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus zu dieser Abendstunde, zu dieser Bibelstunde. Ich freue mich sehr, euch so zahlreich zu sehen und dass ich sehen darf, dass ein Verlangen da ist, in die Vorhöfe des Herrn zu treten, um ihn in seinem heiligen Palast anzubeten und ihn auch reden zu lassen zu unseren Herzen. Und wir wollen fortfahren in der Auslegungsreihe der Offenbarung, wo es um die letzten Dinge geht, aber in besonderer Weise, wo es um die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus selbst geht. Wir wollen fortfahren im 15. Kapitel und so lade ich euch ein, mit mir die Offenbarung aufzuschlagen. Wir lesen die 8 Verse des 15. Kapitels und wollen dann im Anschluss beten. Offenbarung Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar. 7 Engel, die 7 Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du alleine bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und die 7 Engel, die die 7 Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eins von den 4 lebendigen Wesen gab den 7 Engeln 7 goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Unser Vater, der du bist im Himmel, wir beugen uns vor dir. Herr, du bist heilig. Du wohnst in einem unzugänglichen Licht. Du bist ein verzehrendes Feuer, Herr. Kein Mensch kann dich sehen und am Leben bleiben. Du bist furchtbar. Du bist majestätisch. Du bist herrlich und du bist groß. Herr, wir nahen uns zu dir, einzig und allein, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, der uns gereinigt hat, der uns gerechtfertigt hat, der uns geheiligt hat. In seinem Namen können wir uns dir nahen und in deinem heiligen Tempel stehen. Aber wir wollen, Herr, nicht leichtfertig in deine Nähe treten. Wir wollen es in Ehrfurcht tun, in dem Bewusstsein, dass du heilig bist. Und unser Gebet heute Abend, mein Gebet ist es, dass du durch diesen Text, den wir gelesen haben, zu uns redest und dass wir deine Größe und deine Herrlichkeit sehen, dass wir verändert werden, dass wir lernen, dich wahrhaftig zu fürchten, aber gleichzeitig als deine Kinder dich zu lieben. Und so rede du durch deinen Heiligen Geist nun, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Setzt euch gerne. Das 15. Kapitel der Offenbarung, welches wir eben gelesen haben, dient zur Vorbereitung für die sieben letzten Gerichte Gottes, die in Offenbarung Kapitel 16 ausgegossen werden. Nochmals, Kapitel 15 der Offenbarung dient als Vorbereitung für die letzten sieben Gerichte Gottes, die ausgegossen werden, welche wir in Offenbarung Kapitel 16 näher betrachten werden. Diese sieben letzten Gerichte oder diese sieben letzten Plagen Gottes, die in Kapitel 16 ausgegossen werden, werden oder wurden durch den siebten Engel, der in die Posaune geposaunt hat, ausgestoßen oder angestoßen. Diesen siebten Engel, der in die siebte Posaune gestoßen hat, den haben wir bereits in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 betrachtet. Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, und dort lesen wir: Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel. Der siebte Engel posaunte, und durch die siebte Posaune werden die sieben Zornesschalen ausgegossen, die sieben letzten Plagen werden über diese Erde kommen. Doch bevor die Ausgießung dieser Schalen erfolgt, haben wir in den Kapiteln 12 bis 14 einen kleinen Einschub gehabt. Und dieser Einschub, den wir in Kapitel 12 bis 14 hatten, hat uns gezeigt, wieso Gottes Zorn vollendet wird in den sieben letzten Plagen. Dieser kleine Einschub von den Kapiteln 12 bis 14 hat uns den Grund geliefert, wieso Gottes Zorn vollendet wird und wieso Gottes Zorn sich über diese Erde einst in einem vollen Umfang und in einem vollen Maß ausgießen wird. Was haben wir in den Kapiteln 12 bis 14 gesehen? Kapitel 12 hat uns gezeigt, wie der Satan, wie der Drache gegen die Frau und den Samen der Frau, gegen Jesus Christus ankämpft und wie er das Volk Gottes verfolgt aufs Äußerste. Kapitel 13, die ersten 10 Verse haben uns das Tier aus dem Meer gezeigt, den Antichrist, wie er gegen die Heiligen Krieg führen wird und wie er die Heiligen verfolgen wird und wie er die Menschen auf dieser Erde hinter sich ziehen wird, verblenden wird. Kapitel 13, die Verse 11 bis 18 haben uns dann das Tier aus der Erde gezeigt, der falsche Prophet, wie er die Menschen dazu bringen wird, ein Bild dem Tier zu machen und das Tier anzubeten und ein Mahlzeichen des Tieres anzunehmen und somit ihre Identität zu dem Tier zu zeigen. Kapitel 14 haben uns dann Gottes Gericht über Babylon, über das Tier gezeigt. Und vor allem haben wir letzte Woche gesehen, dass Kapitel 14 uns in den Versen 14 bis 20 das Vollmaß der Sünde der Menschen gezeigt hat. Wir haben gesehen, dass die Früchte der Menschen, die Sünde der Menschen überreif geworden ist, weshalb Gott seine Sichel sendet und die Ernte einfährt, um die Menschen zu richten. All diese Dinge, die Kapitel 12 bis 14 uns gezeigt haben, die in den letzten Jahren der Offenbarung, die in den letzten Jahren dieser Erde passieren werden, liefern uns den Grund, weshalb Gottes Zorn vollendet wird über diese Menschen. Bevor Gott uns in gewisser Weise seinen vollendeten Zorn offenbart, liefert uns er uns zunächst den Grund, wieso. Und das ist auch ein Akt der Gnade Gottes. Gott handelt nie willkürlich, Gott handelt nie losgelöst von irgendeinem Grund, sondern er hat immer einen Grund. Und den Grund haben wir gesehen. Die Menschen tun nicht Buße, die Menschen laufen dem Tier nach, die Menschen laufen dem falschen Christus nach, sie nehmen ein Mahlzeichen des Tieres an. Und aus diesen Gründen wird Gottes Zorn vollendet werden, weil das Vollmaß der Sünde der Menschen überreif sein wird. Nun, wie gesagt, erfolgt die Ausgießung der letzten sieben Plagen Gottes in Kapitel 16. Kapitel 15 liefert uns die Vorbereitung und auch die Hinführung zu diesen sieben letzten Plagen. Und der Text offenbart uns drei Themen, die uns auf diese letzten sieben Plagen vorbereiten sollen. Drei Themen. Das erste Thema, das wir hier sehen werden, ist in Vers 1 die Vollendung von Gottes Zorn. Das zweite Thema, welches uns zu den sieben Zornesschalen führt, ist die Überwinder des Tieres in den Versen 2 bis 4. Dort wird uns beschrieben, dort sehen wir die Überwinder des Tieres und auch dies wird eine Hinführung zum Gericht sein. Und das dritte Thema ist die Herkunft der Zornesschalen, also von wo kommen diese Schalen? Von welchem Ort wird Gottes Zorn ausgegossen? In den Versen 5 bis 8. Und in diesen drei Themen werden uns wesentliche Eigenschaften Gottes offenbart, die wir im Anschluss der Auslegung betrachten wollen, um zu sehen, dass Gottes Zorn wahrlich berechtigt ist. Hier werden uns wesentliche Eigenschaften Gottes beschrieben. Und wir wollen auch sehen, wie diese Eigenschaften Gottes auf uns Christen eine Auswirkung haben und wie wir auf diese Eigenschaften reagieren sollen. Nun zum ersten Thema, welches uns zu den Zornesschalen hinführen soll, die Vollendung von Gottes Zorn. Hier heißt es in Vers 1, und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel. Nun, in Offenbarung 12 hat Johannes zwei Zeichen im Himmel gesehen. Offenbarung 12, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne. Das war das erste große Zeichen, das Johannes im Himmel gesehen hat. Eine Frau bekleidet mit der Sonne. Und das ist Israel, das Volk Israel. Offenbarung 12, Vers 3 ist dann das zweite große Zeichen, das er im Himmel sieht. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache. Dort sah er den Satan, wie der Satan die Frau und den Samen der Frau, Jesus Christus, anfängt zu verfolgen. Das waren große Zeichen, die er im Himmel gesehen hat. Und jetzt folgt das dritte große Zeichen, ein anderes Zeichen im Himmel. Und dieses Zeichen war groß und wunderbar. Hier in diesem ersten Vers wird uns zunächst die Größe der Plagen offenbart. Also was für ein Umfang werden diese Plagen haben, die über diese Erde ausgegossen werden. Wir werden aber auch das Wesen der Plagen und den Zweck dieser Plagen sehen. Also die Größe dieser Plagen, es ist groß und wunderbar, sagt Johannes, was er dort sieht. Groß und wunderbar. Dieses Wort wunderbar, das hier verwendet wird, beschreibt ein Staunen. Es beschreibt ein Entsetzen oder ein Verwundertsein bis ins Äußerste. Dieses Wort wird auch häufig in Verbindung mit Gott verwendet. Zum Beispiel lesen wir einige Verse weiter in Kapitel 15, Vers 3 über Gott, dass er groß und wunderbar ist, dass seine Werke groß und wunderbar sind. Auch in den Psalmen lesen wir sehr, sehr häufig, dass Gottes Wesen wunderbar ist. Es drückt also in gewisser Weise auch etwas Anbetendes aus, dieses Wort wunderbar. Es drückt ein Staunen aus, ein Überwältigtsein von etwas. Also diese sieben Engel mit diesen sieben Plagen, die Johannes hier gesehen hat, ist etwas Überwältigendes, etwas Furchteinflößendes, etwas noch nie Dagewesenes, was Johannes hier sieht und versucht zu beschreiben. Dieses Zeichen war überwältigend. Johannes fährt fort und zeigt auf, wieso dieses Zeichen so überwältigend war. Das ist das Wesen dieser Plagen. Es war groß und wunderbar, siehe, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die Letzten. Die Letzten. Nun, sieben Engel sind uns schon häufiger begegnet in der Offenbarung. Wir erinnern uns an die ersten Kapitel, wo es um die sieben Gemeinden ging. Auch dort waren sieben Engel über diese sieben Gemeinden gestellt. Wir erinnern uns an die sieben Posaunen. Auch dort waren es sieben Engel, die in die Posaunen posaunt haben. Und nun begegnen uns erneut sieben Engel, welche sieben Plagen haben, und zwar die Letzten. Die Letzten, das ist das Wesen dieser Plagen. Es sind die letzten Gerichte Gottes, die über die Menschen ausgegossen werden. Wisst ihr, bei den Siegelgerichten und bei den Posaunengerichten, wenn wir uns noch daran erinnern, wie diese Gerichte aussahen, dann merken wir, dass in diesen Gerichten nur ein Teil der Erde zerstört wird. Nur ein Teil der Menschen werden von diesen Plagen betroffen sein. Wir lesen immer wieder von einem Drittel der Sterne, von einem Drittel der Meere, von einem Drittel der Menschen. Also nicht in einem vollen Umfang, sondern nur ein gewisser Teil der Erde und der Menschen werden von diesen Plagen betroffen sein. Hier lesen wir aber, dass es die letzten Plagen sind, und zwar, dass der Zorn Gottes vollendet sein wird. In diesen Plagen wird die Erde und die Bewohner auf dieser Erde zum größten Teil davon betroffen sein. denn Gottes Zorn wird vollendet sein. Es sind die letzten Plagen. Und wenn wir nächste und übernächste Woche, so Gott will, diese Plagen studieren werden, in Kapitel 16, dann merken wir auch, dass diese Plagen sich viel mehr nun auf die Menschen und auf das Reich des Tieres auswirken, als auf die Erde an und für sich. Die erste Plage zum Beispiel trifft die Menschen in Kapitel 16, Vers 2, die das Malzeichen des Tieres hatten, und sie werden grausame Geschwüre an ihren Körpern bekommen. Die zweite Plage in Vers 3, da wird das Meer betroffen sein und alle lebendigen Wesen im Meer werden getötet werden durch diese Plage. In den anderen Plagen war es nur ein Teil, nur ein Drittel. Hier werden alle Tiere, alle lebendigen Seelen im Meer getötet werden. Die Wasserquellen werden getötet werden. Die Menschen werden vor Hitze zergehen in der vierten Zornesschale. In der fünften, sechsten und siebten Zornesschale wird aber explizit und hauptsächlich das Reich des Tieres gerichtet werden und über das Reich des Tieres die Schalen ausgegossen werden. Und hier merken wir, Gottes Zorn wird vollendet sein. Doch wieso sind es die letzten Plagen? Das liefert uns auch den Grund. Denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Denn erklärt uns den Grund, wieso es die letzten sind. Wir haben letzte Woche, ich denke, ausführlich und eindrücklich gesehen, dass Gott langmütig ist, nicht wahr? Er hat lange gewartet. Er hat lange gewartet und den Menschen die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun, umzukehren. Er hat seine Propheten gesandt, er hat seine Apostel gesandt, er hat seine Boten gesandt, um die Menschen auf dieser Erde zu warnen und sie zur Umkehr zu führen. Er war langmütig, er ist langsam zum Zorn. Aber die Menschen haben seine Langmut verworfen und somit haben sie das Maß der Sünde voll gemacht, damit nur noch der Zorn Gottes ausgegossen werden kann über sie. Und das ist, was wir hier sehen. Der Grund, wieso es die letzten sind, ist, weil danach die Erde gerichtet ist und die Menschen auf dieser Erde. Es ist noch nicht das Gericht des großen weißen Thrones aus Offenbarung 20 und 21, aber es sind die letzten großen Gerichte, die auf dieser Erde stattfinden werden, über die Menschen dieser Erde. Durch diese letzten Gerichte wird Gott die Ungerechtigkeit der Menschen endgültig heimsuchen und dadurch seine eigene Gerechtigkeit erfüllen und vollenden. Und so haben wir in diesem ersten Vers dieses Thema gemerkt und diese Hinführung zu diesen letzten sieben Plagen Gottes. Wir haben gesehen, dass es große und wunderbare Plagen sein werden. Wir haben gesehen, dass es die letzten sein werden. Und wir haben gesehen, dass sie ausgegossen werden, weil das Maß der Sünde voll ist bei den Menschen. Doch nun folgt in den nächsten Versen, in den Versen 2 bis 4, eine Vision von denen, die vor diesem Gericht bewahrt werden. Nämlich von den Überwindern, die Überwinder des Tieres. Dies ist das zweite große Thema, das uns zu den sieben Plagen führen wird. Und hier heißt es in Vers 2, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sie sagen folgende Worte. Also hier hat Johannes nun eine Vision, nicht mehr von sieben Engeln, die sieben Plagen hatten, sondern nun sieht er plötzlich ein gläsernes Meer und Menschen an diesem gläsernen Meer stehen, welche Harfen Gottes haben und singen. Hier sieht Johannes die Menschen, die zur Zeit des Antichristen gelebt haben und höchstwahrscheinlich ihr Leben für Christus hingegeben haben in dieser Zeit. Die Menschen, die sich der Herrschaft und dem Willen des Tieres nicht gebeugt haben, sondern Christus treu geblieben sind bis zum Tod. Und hier in diesen Versen wird uns der Ort beschrieben, an dem die Überwinder stehen. Das ist das gläserne Meer. Und hier wird uns auch die Aktivität der Überwinder beschrieben. Sie singen. Nun, lasst uns diese zwei Punkte anschauen. Der Ort. Hier heißt es, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Dieses gläserne Meer ist uns schon einmal in der Offenbarung begegnet, nämlich in Offenbarung Kapitel 4, Vers 6, als Johannes den Himmel geöffnet sieht und einen Thron im Himmel stehen sieht und wie viele lebendige Wesen um den Thron sind und die 24 Ältesten um den Thron sitzen. Und dann sagt er, lass uns diese Stelle aufschlagen, Offenbarung Kapitel 4, Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Offenbarung Kapitel 4, Vers 6. Ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Also hier sagt er, gleich Kristall. Und in unserem Vers, Offenbarung Kapitel 15, Vers 2, sagt er, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer. Also Johannes versucht etwas zu beschreiben. Es war mit Sicherheit kein wirkliches Meer, wo Wasser drinnen war, sondern er versucht mit menschlichen Worten und Dingen, die wir Menschen kennen, zu beschreiben, was er dort im Himmel gesehen hat. Etwas Ähnliches hat Mose bereits gesehen im Alten Testament mit 70 Ältesten, als er auf dem Berg Sinai war und die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Wir lesen in 2. Mose 24, Vers 10, als Mose mit seinen Ältesten dort oben auf dem Berg war. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und ich bin überzeugt, dass Mose das Gleiche gesehen hat, was Johannes hier in Offenbarung gesehen hat. Er hat etwas gesehen, was wie ein Meer so klar war, wie Kristall so klar, wie Saphir, etwas Herrliches, etwas Schönes, etwas Wunderbares. Und ich denke, das, was Johannes und was Mose hier gesehen haben, das soll die Heiligkeit und die Klarheit und die Herrlichkeit der Nähe Gottes beschreiben. Und ich bin davon überzeugt, dass du und ich, sofern wir an Gott glauben, diese Herrlichkeit auch einst sehen werden. Er sah etwas Klares, etwas Herrliches von Gott. Aber dieses Meer hier in Offenbarung 15, Vers 2 unterscheidet sich nun irgendwie etwas von dem Meer aus Offenbarung Kapitel 4, Vers 6. Nämlich, dieses gläserne Meer war mit Feuer gemischt. Also dieses klare, gläserne Meer war nun irgendwie mit Rot, mit Feuer, mit einer roten Farbe vermischt. Und Feuer, so haben wir bereits gesehen, ist in der Offenbarung in der Regel ein Zeichen des Gerichts. Und so sieht Johannes hier die Klarheit, die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes vermischt mit seinem Gericht und seinem Zorn. Gott ist bereit, sein Zorn zu vollenden und die letzten 7 Plagen über diese Erde auszugießen, um die Erde zu reinigen. Und an diesem Ort, an diesem herrlichen, an diesem heiligen, an diesem reinen Ort, sieht Johannes nun diese Überwinder des Tieres stehen. Und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Zur Zeit des Antichristen wird der falsche Prophet die Menschen dazu bringen, ein Tier dem Antichrist zu bauen, um dieses Tier anzubeten. Wir haben gelesen, alle, die das Tier nicht anbeten werden, werden getötet werden. Wir haben gesehen, dass der falsche Prophet die Menschen dazu bringen wird, ein Mahlzeichen an die rechte Hand oder an die Stirn zu nehmen. Und jeder, der das nicht tut, wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Jeder, der die Zahl des Tieres nicht annimmt, die Zahl anzunehmen, ist gleichwertig mit dem Tier, das Tier anzubeten oder das Mahl anzunehmen, der wird getötet werden. Und hier heißt es, und in Offenbarung Kapitel 13 wird sogar gesagt, dass das Tier aus dem Meer Krieg führen wird mit den Heiligen und er wird sie überwinden. Er wird sie überwinden. Das heißt, er wird sie töten. Schaut, was es hier heißt. Ich sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Nun, das Tier, der Falsche, der Antichrist, wird Krieg führen mit den Heiligen und er wird sie überwinden. Aber in Wirklichkeit haben sie ihn überwunden. Als Jesus am Kreuz hing, da schien es, als würde der Satan ihn überwinden. Aber Jesus Christus hat triumphiert. Er hat über Satan triumphiert. Und wenn wir verfolgt werden und wenn wir um des Namens Jesu Christi willen überwunden werden und getötet werden, dann haben wir eigentlich überwunden. Seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Also er sieht hier diejenigen, die Jesus Christus treu geblieben sind. Diejenigen, die nicht dem Antichrist nachgefolgt sind, sondern diejenigen, die dem Lamm nachgefolgt sind. Er sieht hier diejenigen, die nicht das Mal des Tieres angenommen haben, sondern die das Mal, also den Namen Jesu und seines Vaters an ihren Stirn hatten. Er sieht hier diejenigen, die treu zu Jesus Christus gestanden sind in der größten Zeit der Drangsal. Er sieht diese Personen, die Jesus mehr geliebt haben als das Leben, in der unmittelbaren und herrlichen und heiligen Gegenwart des heiligen Gottes stehen. Die 24 Throne sind um den Thron. Die vier lebendigen Wesen sind ziemlich nah am Thron. Und die Überwinder des Tieres stehen direkt auf diesem Meer in der heiligen und lieblichen und schönen Gegenwart ihres Gottes. Und hier heißt es, dass sie Harfen Gottes hatten. Diese Harfen sind uns bereits auch begegnet und wir haben gesehen, Harfen waren im Alten Testament eigentlich Instrumente des Lobes und des Jubelgesangs. Damit wurde Freude ausgedrückt, damit hat man Gott Lobgesänge gebracht im Tempel. Hier sind die Überwinder diejenigen, die Gott nicht anklagen, diejenigen, die ihm nicht Vorwürfe machen, sondern diejenigen, die ihm Loblieder singen. Und uns wird beschrieben, welche Lieder sie singen. Hier wird gesagt, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Und sie sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Hier wird uns die Aktivität der Überwinder beschrieben, das Lied, das sie singen. Und hier wird beschrieben, dass sie das Lied des Knechtes Gottes singen, das Lied Moses. Wenn wir das Alte Testament deutlich oder genau lesen, dann fällt uns auf, dass Mose nicht nur ein Lied geschrieben hat, dass Mose nicht nur ein Lied gesungen hat, sondern mindestens drei Lieder von Mose sind uns bekannt. Das erste Lied, das Mose mit dem Volk Israel gesungen hat, war, als sie direkt aus der ägyptischen Sklaverei über das Rote Meer hindurchgegangen sind und dann fängt Mose an, dieses Loblied zu singen. Das zweite Lied finden wir ein paar Kapitel später, wo Gott das Volk Israel mit Wasser versorgt und Mose singt ein Lobgesang zu Gott und dankt ihm dafür, dass Gott sie versorgt. Und das dritte und uns letzte bekannte Lied von Mose finden wir am Ende seines Lebens in 5. Mose, wie er nochmal das Volk Israel an die großen Taten Gottes erinnert. Und in diesem Lied wird auch in gewisser Weise die Herzenshärte des Volkes Israel beklagt. Nun, ich denke, das Lied des Mose, das hier in Offenbarung 15 gemeint ist, spielt eher auf das erste Lied an, wo sie befreit werden, aus der Knechtschaft Ägyptens, befreit werden aus der Sklaverei Ägyptens und wo Mose dieses Lied zu Gott singt. Denn in diesem Lied, in diesem ersten Lied aus 2. Mose 15, dort wird beschrieben, wie Gott ihren Feind, also die Ägypter, zerschmettert und vernichtet hat und wie das Meer sie weggerafft hat. Dort wird Gott besungen als ein Gott der Rettung, als ein Gott, der sein Volk erlöst hat, mit starker Hand. In diesem Lied wird aber auch über Gottes Zorn und Gottes Gericht gesungen gegenüber ihre Feinde. Und so ist dieses Lied des Moses ein Lied des Sieges und der Befreiung des Volkes gewesen, aber es war auch gleichzeitig ein Lied des Zornes Gottes über die Feinde des Volkes Israel. Und so werden die Überwinder des Tieres einerseits ein Loblied an Gott singen, dass er sie befreit hat aus der Knechtschaft von Babylon, dass er sie herausgelöst hat, dass er sie zu sich geholt hat. Aber gleichzeitig wird in diesem Lied Gottes Gericht besungen, wie er die Bedränger seines Volkes richten wird und wie er sein Zorn über sie ausgießen wird. Und hier wird auch das Lied des Lammes gesungen, Dieses Lied des Lammes haben wir in Offenbarung 5 auch schon gesehen. Vermutlich ist es dieses Lied, wo es heißt, würdig ist das Lamm, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen und so weiter und so fort. Also hier wird das Lied des Moses gesungen und das Lied des Lammes. Und ich finde, ein Kommentator hat es wunderbar zusammengefasst, diese beiden Lieder in eins zu bringen. Ich möchte vorlesen, was dieser Kommentator geschrieben hat. Das Lied Moses wurde am Roten Meer gesungen, das Lied des Lammes wird am Gläsernen Meer gesungen. Das Lied Moses war ein Lied des Sieges über Ägypten, das Lied des Lammes ist ein Lied des Sieges über Babylon. Das Lied Moses erzählt, wie Israel herausgeführt wurde. Das Lied des Lammes erzählt, wie Gott sein Volk zu sich bringt. Das Lied Moses war das erste Lied in der Bibel. Das Lied des Lammes ist das letzte Lied. Das Lied Moses gedenkt an die Hinrichtung des Feindes, die Errettung der Heiligen und die Erhöhung Gottes. Das Lied des Lammes behandelt dieselben drei Themen. Eigentlich sind das Lied des Moses und das Lied des Lammes dieselben Lieder. Eins aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen Testament zusammengeführt. Dieses Lied wird hier gesungen. Und so wird sogar ein Ausschnitt dieses Liedes hier gezeigt. Und sie sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Gerecht und wahrhaftig. Was du tust, ist gut. Was du tust, ist immer richtig. Kein Mensch wird dir irgendetwas bringen, um dich anzuklagen, dass du nicht recht gehandelt hast, dass du in Falschheit gehandelt hast. Deine Werke sind gerecht und wahrhaftig. Herr Gott Allmächtiger, du bist der Allmächtige. Und was du tun willst, das wirst du tun. Wieso? Weil du die Macht hast zu tun, was du willst. Du hast uns herausgelöst und du wirst richten. Du bist der Allmächtige. König der Nationen. Sie besingen hier ihren Gott. Diese Szene im Himmel bereitet uns also auch in gewisser Weise auf die 7 letzten Plagen Gottes vor, nicht wahr? Hier wird Gott besungen für seine Erlösung, aber gleichzeitig für sein gerechtes Gericht über die Gottlosen. Und wisst ihr, Jesus Christus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt und er hat gewarnt, dass die Person, die auch nur den geringsten und kleinsten von seinen Kindern verführen und antasten wird, wird ein großes Gericht erwarten. Wir lesen in Matthäus 18, die Verse 6 bis 7, wie Jesus sagt, wer aber irgendeinem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Ärgernisse wegen, denn es ist notwendig, dass die Ärgernisse kommen, doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Wehe dem Antichristen, der da kommt und diese Kleinen, die an Jesus glauben, verführen wird. Es wäre besser für ihn, dass er niemals geboren wäre. Es wäre besser für ihn, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt wird und er in die Tiefe des Meeres geworfen wird. Und hier sehen wir genau das. Diejenigen, die bedrängt wurden vom Antichrist, besingen Gott nun für seine Gerechtigkeit und für sein Gericht über das Tier und über sein Reich. Der Text offenbart uns aber auch weiterhin ein Stück weit vom Wesen Gottes, weshalb er richten wird. In Vers 4 singen sie weiter. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du alleine bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Gott allein ist zu fürchten. Wieso? Weil er die Macht hat, lebendig machen und zu töten. Weil er die Macht hat, zu retten und zu richten. Weil er alleine heilig ist. Er ist zu fürchten. Er ist zu fürchten. Und hier heißt es, dass alle Nationen kommen werden, um vor dir anzubeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Nun, hier gibt es einige Prophezeiungen aus dem Alten Testament, unter anderem auch in Jesaja 66 ab Vers 23, wo genau das beschrieben wird, dass es eine Zeit geben wird, wo alle Nationen kommen werden, um Gott anzubeten. Nun, ob dies vor dem tausendjährigen Reich sein wird oder nach dem tausendjährigen Reich, hier gibt es unterschiedliche Auslegungen und Meinungen. Aber ich denke, dass diese Prophezeiung hier eher auf das Ende des tausendjährigen Reiches anspielen wird, wo Gott seine Feinde endgültig richten wird und alle Nationen zu ihm kommen werden, um ihn anzubeten. Und sie werden ihn anbeten für seine gerechten Taten. Wir werden Gott in Ewigkeit anbeten für all das Gute, was er getan hat, aber wir werden ihn auch dafür anbeten, dass er ein gerechter Richter ist, Geschwister. Wir werden später noch darauf eingehen. Wir sehen hier also, das Lied der Überwinder beinhaltet sowohl Lob für Gottes Errettung als auch das Gericht und die Vergeltung an den Feinden Gottes. Und dies führt uns auch hin zu diesen letzten 7 Plagen, wo Gott in gewisser Weise auch seine Heiligen rächen wird. Nachdem wir also gesehen haben, was der Inhalt und die Größe dieser Plagen ist, und nachdem wir gesehen haben, wieso Gott richten wird, er wird richten, um seine Heiligen zu rächen, wollen wir abschließend als Drittes sehen, woher diese Zornesschalen kommen, woher diese Plagen kommen werden. Also die Herkunft der Plagen, die Verse 5 bis 8. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und die 7 Engel, die 7 Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eins von den 4 lebendigen Wesen gab den 7 Engeln 7 goldene Schalen, voll des Grimms Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier werden uns einige wichtige Informationen gegeben über die Herkunft oder über den Ort, von wo Gott sein Gericht ausgießen wird. Zunächst wird uns in Vers 6 von dem Tempel und von der Hütte des Zeugnisses im Himmel berichtet. Also von einem Tempel, der im Himmel ist, von einer Hütte und von einem Zeugnis. Also die Hütte des Zeugnisses, man kann auch sagen, die Bundeslade dort, wo die 2 Tafeln im alten Bund drinnen waren und die Bundeslade, die im Allerheiligsten des Tempels stand. Aber was Johannes hier sieht, damit ist nicht der irdische Tempel gemeint oder die irdische Bundeslade. Was er hier sieht, ist etwas, was er im Himmel sieht. Aber das, was er im Himmel sieht, spielt stark darauf an, was auf der Erde war mit dem Tempel, mit der Bundeslade. Was war denn der Tempel für ein Ort auf dieser Erde? Nun, der Tempel war der Ort, an dem Gott wohnte. Der Tempel war der Ort, wo Gottes Heiligkeit wohnte. Gott wohnte inmitten seines Volkes im Tempel. Der Tempel war aber auch der Ort, wo Opfer gebracht wurden, wo Tiere geopfert wurden aufgrund meiner Sünde. Wenn ich ein Israelit war und wenn ich gesündigt habe, dann bin ich mit einem Tier zum Tempel gegangen, zu der Herrlichkeit Gottes, um dort mir bewusst zu werden, dass Gott heilig ist und dass ich niemals vor einem heiligen Gott bestehen kann. Und deswegen lege ich meine Hand oder meine Hände auf dieses Tier und ich identifiziere mich mit diesem Tier und ich lege meine Sünde symbolisch auf dieses Tier und ich lasse dieses Tier schlachten und sein Blut vergießen anstelle von meinem Blut. Das ist hier symbolisierte der Tempel, Gottes Heiligkeit. Und ich brauche Versöhnung, ich brauche Reinigung. Ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Hier wird aber auch von einer Hütte oder von einem Zelt geredet. Nun wisst ihr, wir lesen in Johannes 1, Vers 18, dass Jesus Christus Mensch wurde, Fleisch wurde und unter uns wohnte, wörtlich zeltete. Also Gott nahm die Natur eines Menschen an und er wohnte in Jesus Christus auf dieser Erde. Er zeltete mitten unter uns in Johannes 1, Vers 14, Entschuldigung. Und Jesus kam und tat das, was kein Opfer am Tempel tun konnte, nämlich ein für alle Mal alle Sünden wegzunehmen, die uns von Gott trennen. Er zeltete unter uns. Und die Hütte des Zeugnisses, also die Bundeslade mit den 10 Geboten, das erinnert uns an Gottes offenbartes Wort, an Gottes Gesetz, an Gottes Willen für unser Leben, wie wir zu leben haben. Also hier sieht Johannes in gewisser Weise die Heiligkeit Gottes und die Notwendigkeit für uns, dass wir Reinigung brauchen von unseren Sünden. Dann sieht er in gewisser Weise die wahre Hütte Gottes, die für uns die Reinigung unserer Sünden vollbracht hat, Jesus Christus. Und dann sieht er das Wort. Und in dem Wort ist uns offenbart worden, dass Gott heilig ist und dass wir in Jesus Christus Versöhnung bekommen haben. Aber weil die Menschen die Heiligkeit Gottes verachten und weil sie das Opfer von Jesus Christus verachten, weil sie Gottes Wort nicht ernst nehmen, kommt genau von diesem Ort das Gericht Gottes. Der Ort, an dem sie eigentlich Versöhnung bekommen könnten. Der Ort, an dem das Lamm ist. Der Ort, an dem Gottes Wort ist und wo wir sehen können, dass alles vollbracht ist. Von diesem Ort kommt Gericht, weil die Menschen genau das verwerfen. Hier heißt es, und der Tempel und die Hütte des Zeugnisses im Himmel wurden geöffnet. Es wurde geöffnet. Also hier wird Gottes letztes Gericht aufgetan und offenbart und über diese Erde ausgegossen. Und von diesem Ort, auch von diesem Tempel, kommen die 7 Engel heraus in Vers 6. Und die 7 Engel, die 7 Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor. Also sie kamen von diesem Ort raus. Das heißt, sie haben von Gott höchstpersönlich einen göttlichen Auftrag bekommen, den sie nun ausführen sollen. Und hier heißt es, dass sie angetan sind mit reinen, glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Also es waren reine Wesen, heilige Wesen. Und vielleicht spielt auch diese Kleidung in gewisser Weise auf den Priesterdienst an. Es kann durchaus sein, denn die Priester im Alten Testament hatten auch leinene Kleider an, mit Gürteln um ihre Brüste. Vielleicht spielt auch diese Kleidung dieser Engel darauf an, dass sie nun einen Priesterdienst ausführen werden. Sie werden ausgesandt, um Gott zu dienen, um einen Priesterdienst auszuführen. Und dieser Dienst, dieser Priesterdienst sieht so aus, dass sie Gottes Gericht ausführen auf dieser Erde. Denn wir lesen weiter in Vers 7, dass eins von den 4 lebendigen Wesen diesen 7 Engeln 7 goldene Schalen gab. Also wir haben von diesen 4 Wesen schon gehört in der Offenbarung. Es sind große, mächtige Wesen. Und eins dieser Wesen kommt und gibt 7 Schalen, den 7 Engeln. Und Schalen waren im Alten Testament, im alttestamentlichen Gottesdienst einzusetzen. Nicht wahr? Des Öfteren lesen wir von Schalen im Tempel, wo Räucherwerk dargebracht wurde und sonstige Dinge. Und sie haben hier Schalen bekommen. Später werden sie diese Schalen ausgießen. Also es klingt merkwürdig. Aber sie üben einen Gottesdienst aus. Welchen Gottesdienst? Sie üben Gottes Gericht aus. Sie vollführen Gottes Willen. Sie vollführen Gottes Willen. Sie verherrlichen Gott durch diesen Dienst, den sie ausführen. Nun wird abschließend in Vers 8, nachdem der Tempel geöffnet wurde, nachdem die Engel herauskamen und nachdem sie 7 Schalen bekommen haben, wird uns berichtet, dass der Tempel, aus dem sie kamen, sich mit Rauch füllte. Vers 8. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Hier passiert etwas, was bereits auf dieser Erde schon 2-mal mindestens passiert ist. Nämlich die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes füllt den Tempel Gottes. Nachdem Mose nach der genauen Anleitung Gottes die Stiftshütte gebaut hatte, lesen wir davon, dass die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke den Tempel Gottes erfüllte. Wir lesen in 2. Mose 40, die Verse 34 bis 35. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mose konnte nicht mehr in das Zelt der Zusammenkunft kommen, weil die herrliche Gegenwart in einer Art und Weise da war, dass er dieses Zelt nicht betreten konnte. Wir lesen immer wieder, dass Mose in das Zelt gehen konnte, währenddem die Herrlichkeit Gottes da war. Also wir merken auch teilweise, offenbart Gott sich in so einem Maß, dass man ihm nicht nahen kann. Manchmal offenbart er sich in einem geringeren Maß, dass man sich ihm nahen kann. Das Gleiche lesen wir, nachdem Salomo den Tempel Gottes nach der genauen Anleitung seines Vaters Davids gebaut hat. Nachdem Salomo den Tempel eingeweiht hat und ein Gebet gesprochen hat, lesen wir in 2. Chronik 7, die Verse 1 bis 2. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Hier wieder, Gottes Gegenwart war in einer Art und Weise präsent im Tempel, dass man in dieses Haus nicht hineingehen konnte. Und das Gleiche finden wir nun hier im Himmel. Und das Überraschende und das Überwältigende ist, dass wir lesen, dass ein Rauch den Tempel füllte mit der Herrlichkeit und mit der Macht Gottes und dass nicht mal Engelwesen in diesen Tempel hineingehen konnten. Nicht mal reine Wesen, die nicht gesündigt haben, die eigentlich vollkommen sind, können die Gegenwart Gottes nun in die Gegenwart Gottes treten. Gott erfüllt den Tempel in einer Art und Weise, dass er nicht zu nahen ist. Dass er nicht zu nahen ist. Gottes überragende und verzehrende Heiligkeit füllt den Tempel. Und für eine gewisse Zeit, nämlich so lange, bis die sieben Zornesschalen ausgegossen werden, können die sieben Engel oder können die Engel nicht in den Tempel hineingehen, bis die Schalengerichte ausgegossen werden. Und ich denke auch, das ist der Grund, wieso Johannes am Anfang gesagt hat, ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, ein großes und wunderbares. Weil der Tempel mit Gottes Herrlichkeit erfüllt wurde. Niemand konnte dort rein. Der ganze Himmel beobachtet und wartet gespannt die Ausgießung der letzten Plagen Gottes. Damit Gottes gerechtes Gericht endlich vollendet wird. Damit er sein Reich auf dieser Erde endlich aufbauen kann. Und so haben wir, denke ich, in diesen drei Punkten die Hinführung zu den sieben letzten Plagen gesehen. Wir haben die Größe der Plagen gesehen. Wir haben den Grund gesehen, weil die Überwinder im Himmel sind und Gott in gewisser Weise für seine Erlösung anbeten, aber auch gleichzeitig für sein Gericht. Und wir haben gesehen, von welchem Ort diese Gerichte kommen, nämlich direkt aus Gottes heiliger Gegenwart, aus seinem Tempel, weil die Menschen seine Gnade missachtet und seine Langmut verworfen haben. Und wie ich zu Beginn gesagt habe, offenbaren uns diese drei Hinführungen zu den Gerichten Gottes auch wichtige Eigenschaften Gottes, die wir als Christen kennen müssen, um unseren Gott in Wahrheit zu kennen. Und so möchte ich abschließend in aller Kürze auf drei Eigenschaften Gottes eingehen, um auch zu lernen, was es praktisch für unser Leben bedeutet. Die erste Eigenschaft Gottes, die uns aus diesem Text praktisch förmlich ins Gesicht springt, ist seine Heiligkeit. Gottes Heiligkeit wird uns in eigentlich jedem Vers auf unterschiedliche Art und Weise offenbart. Aber vor allem in Vers 4 heißt es, denn du alleine bist heilig. Gott alleine ist heilig. Und Gottes Heiligkeit umfasst zwei wichtige Punkte. Erstens seine majestätische Heiligkeit. Was bedeutet, dass Gott majestätisch heilig ist? Nun, es bedeutet, dass Gott unendlich groß und unvorstellbar herrlich ist und dass er vollkommen anders ist als alles Geschaffene. Dass alles Geschaffene im Himmel oder auf der Erde oder im Universum, egal was Gott geschaffen hat, er ist anders, er ist überragend größer als alles, was er geschaffen hat. Das ist seine majestätische Heiligkeit. Aber zweitens spricht die Bibel auch oft von seiner moralischen Heiligkeit. Und das bedeutet, dass Gott vollkommen rein und abgesondert von jeglichem Bösen und jeder Sünde ist. Das heißt, Gott ist größer als alles, was es gibt, und reiner als alles, was es gibt. Wir können es mit unseren Worten nicht beschreiben, mit unserem Verstand nicht fassen, aber Gott ist heilig. Und seine Heiligkeit, in seiner Heiligkeit sehen wir Menschen, siehst du und sehe ich, dass wir vollkommen verdorben sind. In seinem Licht sehen wir, wie wir wirklich sind. Wenn wir ihn betrachten, wenn wir seinen Glanz sehen, seine Reinheit, seine Herrlichkeit, seine überragende Größe, dann müssen wir bekennen, wer bin ich, o Herr? Ich muss vergehen. Ich kann vor dir nicht bestehen. Und das führt uns zur zweiten Eigenschaft Gottes, die uns dieser Text offenbart, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Hier heißt es in Vers 3, dass Gottes Wege gerecht und wahrhaftig sind. Gott ist gerecht. Was bedeutet Gottes Gerechtigkeit? Nun, Wayne Grudem definiert in seiner Dogmatik Gottes Gerechtigkeit folgendermaßen: Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott immer im Einklang mit dem, was recht ist, handelt. Und er selbst der letztgültige Maßstab des Rechts und der Gerechtigkeit ist. Das heißt, Gott setzt an und setzt voraus, was gut und was gerecht ist. Und er handelt immer nach seinem Maßstab und er urteilt immer nach seinem Maßstab. Und weil Gott gerecht ist, ist er ein gerechter Richter. Und er wird gerecht richten, und zwar jeden einzelnen Menschen. Und weil Gott gerecht ist, fordert er von seinen Geschöpfen Gerechtigkeit. Er fordert von dir und von mir, dass wir seinem gerechten Maßstab entsprechen. Aber was lesen wir in Römer 3, Vers 21? Da ist keiner, der gerecht ist. Alle sind Sünder und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist Gottes Wort, aber dein und mein Leben. Ganz praktisch und ganz ehrlich offenbaren uns, dass wir der Gerechtigkeit Gottes nicht Genüge tun können. Aber weil Gott es wusste und weil Gott es gesehen hat, hat er in seiner Vorsehung vor Grundlegung der Welt seinen Sohn erwählt, dass er auf diese Erde kommt, um ein gerechtes Leben zu leben, um das Gesetz Gottes zu füllen, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun und um dann am Kreuz für deine und meine Sünde zu sterben, und somit Gottes gerechten Zorn zu erfahren an seinem Leib, damit wir von Gottes Zorn befreit werden können. Und jetzt kann Gott dich und mich rechtfertigen und uns als vollkommen gerecht und tadellos ansehen. Aber diejenigen hier, Offenbarung 15, die diese Gnade nicht in Anspruch nehmen, die nicht gerechtfertigt werden durch das Blut des Lammes, werden Gottes Gerechtigkeit erfahren. Und zwar in ihrem eigenen Leib. Und das führt uns zur dritten und letzten Eigenschaft Gottes. Gottes zu fürchten. Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit sollten den Menschen dahin führen, dass er Gott fürchtet. So lesen wir in Vers 4, wer sollte nicht dich, Herr, fürchten? Weil Gott anders ist wie wir, weil Gott heilig ist, weil Gott rein ist und weil Gott gerecht ist, sollten wir ihn fürchten. Und wenn du und wenn ich durch Gottes Gnade gerechtfertigt worden sind, durch den Glauben an Jesus, dann fürchten wir Gott in der Weise, dass wir ihm Ehre, Liebe, Wertschätzung, Gehorsam entgegenbringen. Das ist die Art und Weise, wie wir als Christen Gott fürchten. Nicht, dass wir vor ihm weglaufen, sondern wir bringen ihm Ehre und wir lieben ihn. Aber diejenigen, die nicht gerechtfertigt worden sind durch den Glauben an Jesus Christus, sollten Gott ebenso fürchten. Sie sollten ihn aber davor fürchten, weil er sie richten wird, und zwar gerecht. Und all diese Dinge sehen wir hier aus diesem Text. Und dieser Text offenbart uns Gott wirklich in einer Art und Weise, dass wir ihn mit Furcht und mit Zittern nahen. Dieser Text offenbart uns Gott als einen gerechten Richter, der seinen Tempel mit seiner Gegenwart füllt, dass die Engel nicht mehr hineinkommen. Es gibt einen Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat, wo seine Gnade zu Ende ist gegenüber den gottlosen Menschen. Uns, die wir ihn lieben, für uns scheint die Sonne der Gerechtigkeit für immer und seine Gnade wird niemals aufhören für uns. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo seine Gnade zu Ende ist. Und das sollte uns ihn fürchten lernen. Und ich wünsche mir sehr, dass du und dass ich ausgehend von diesem Bild Gottes, von diesem biblischen Bild Gottes, danach trachten, diesen heiligen Gott mit unserem ganzen Leben zu ehren. Dass wir danach trachten, nicht gegen diesen Gott zu sündigen. Dass wir danach trachten, in der Furcht des Herrn zu wachsen. Dass wir danach trachten, ein Leben zu leben, das ihn ehrt, das ihm wohlgefällig ist, das ein Wohlgeruch für ihn ist. Und denkt daran, auch wenn wir hier dieses große Bild von Gott haben, dürfen wir in Jesus Christus mit Freimut zum Thron der Gnade kommen und Abba, lieber Vater, zu Gott sagen. Und das ist das größte Privileg, das wir auf dieser Erde haben dürfen. Amen.